Guten Morgen auch von meiner Seite. Mein Name ist Christian Rauschning, ich bin Pastor hier und ich darf zu euch predigen. Was mich sehr, sehr freut. Oh, Applaus ist der letzten Reihe. Ich habe vor 2 Wochen mit euch diesen Einstieg in unsere Predigtserie Exerzitien, ein ganz altes Wort, das eigentlich aus dem Mittelalter stammt, aus den Klöstern, geistliche Übungen, die wir in unserem Leben einfach implementieren wollen, Rituale, die wir haben wollen, die uns helfen, unseren Glauben lebendig zu halten. Über die wollen wir heute reden. Und ich habe mit euch über diese 2 verschiedenen Arten, wie wir vom Pferd fallen können, geredet. Es gab diese Menschen, die probieren die ganze Zeit mit ganz viel Anstrengung und Mühe, Gott näher zu kommen. Die versuchen die ganze Zeit, diese Leiter zu Gott hochzuklettern und merken aber immer wieder, wie sie scheitern. Oh, jetzt hat's wieder nicht geklappt mit der stillen Zeit. Und eigentlich hatte ich mir vorgenommen, heute ein bisschen weniger jähzornig zu sein, ein bisschen weniger Neid auf meinen Nachbar zu haben. Und jetzt hat's wieder nicht geklappt. Und wieder bin ich gescheitert an der Stelle. Und trotzdem versuchen sie, denken sich, ja, ich muss mich halt noch ein bisschen mehr anstrengen mit meinem Glauben. Und muss noch ein bisschen mehr leisten, ein bisschen mehr Bibel lesen, ein bisschen mehr beten, ein bisschen mehr das und das und ein bisschen mehr mich einbringen und ein bisschen mehr noch das machen. Und wir merken, das funktioniert nicht. Und dann gibt's das Extrem dazu. Das sind die Christen, die haben sich aufs Sofa gehockt, die Hände verschränkt und gesagt, klappt ja eh alles nicht. Also wenn Gott will, dass ich Bibel lese, dann muss er mir halt auch die Motivation dazu schenken. Und wir haben festgestellt, beides ist nicht der richtige Weg. Die Wahrheit ist, dass Jesus diese Leiter heruntergekommen ist, auf unsere Erde, uns an die Hand nimmt und uns einlädt, ihm nachzufolgen, mit ihm unterwegs zu sein. Das ist Christsein, Jüngerschaft, Nachfolge, mit ihm zusammen Schritte gehen und uns von ihm immer wieder neu motivieren zu lassen. Ihm auch immer wieder aber neu unser Leben hinzulegen, zu sagen, Herr, sei du der Herr meines Lebens, sprich du hinein, sei du mein Maßstab, sei du mein Mittelpunkt, sei du derjenige, an den ich mein Leben auch ausrichten will. Heute wollen wir über Gemeinschaft reden und in den letzten 2 Predigten, in der ersten Predigt ging es um Stille, in der zweiten Predigt ging es um das Wort Gottes von Miriam letzte Woche, wie ich finde, eine Predigt, die sich lohnt nachzuhören, falls ihr sie verpasst habt, haben wir schon immer mitschwingen lassen und immer wieder gehört, dass Christsein kein Einzelkämpfersport ist. Wir brauchen unsere Mitmenschen. Miriam hat erzählt, dass es ihr manchmal schwerfällt, alleine Bibel zu lesen und dass sie sich Rituale geschaffen hat, dass sie mit Leuten im Hauskreis Bibel liest, dass sie zu einem Gebetsabend geht, wo sie Wort Gottes hat, dass sie im Gottesdienst ist, wo sie hier Wort Gottes hört, dass es Rituale in unserem Leben gibt, die uns helfen, uns nah am Wort Gottes zu halten. Auch bei der Stille, wo man eigentlich denkt, das ist ja was jetzt, wo jeder alleine für sich macht. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, ich habe euch ein Beispiel von John Mark Comer erzählt, der sagt, hey, ich brauche einmal pro Woche Menschen um mich rum, mit denen ich mich austauschen, die mit mir reden drüber. Wie klappt's denn mit deiner Stille und Gott? Wie klappt es denn, dieses zurückgezogene Leben? Wie klappt es denn mit dir, dass du dein Handy mal erziehst und mal für eine Weile weglegst und nicht so viel auf Instagram oder sonst wo bist? Wir merken, bei beiden Themen ist es schon mitgeschwungen, wir brauchen Gemeinschaft. Wir schaffen es als Menschen oft nicht allein, uns selber mit ganz viel Anstrengung dazu zu bringen, dass wir einen gut christlichen Lebensstil haben. Wir brauchen das Miteinander. Über Corona haben wir gemerkt, dass dieses Thema anscheinend bei vielen Christen nicht angekommen ist. Ich weiß nicht, ob das bei euch so ankam, aber ich habe als Pastor viele Gespräche gehabt mit Menschen, die mir erklärt haben, ja, also ich und der Livestream zu Hause auf dem Sofa, das langt mir doch eigentlich. Ich habe da eine Predigt. Und ehrlicherweise muss man sagen, die Leute im Internet predigen besser als hier in der Skala. So ein Craig Rochelle, wenn ich dem zuhöre, denke ich mir, boah, der Mann hat's drauf. Ehrlicherweise gibt's im Internet bessere Lobpreisteams als unseres. Also, keine Ahnung, wen ihr da gern hört, Elevation, Hillsong, sonst wen. Die haben coolere Bühnen. Das Gospel Forum im Livestream hat die größere LED-Wall, die haben wir nicht. So, und manche Leute haben mir über Corona erklärt, ich habe doch alles, was ich brauche. Ich, mein Sofa und mein Livestream. Wo ich denke so, ja, stimmt, ich habe guten Input im Internet, aber was fehlt, ist diese Gemeinschaft. An einer Stelle war ich richtig genervt mal und ich habe dann einfach denjenigen gefragt, der mir erklärt hat, dass er so gern Craig Rochelle hört. Ich habe gefragt, du, Also wenn du mal krank bist, dann frag doch mal Greg Cochell, ob der aus Amerika kommt und dich besucht und ob der dich beerdigen wird, das musst du mit ihm auch nochmal klären. Aber überlegst dir halt, ob du uns als Gemeinde verlassen willst. Das war jetzt nicht ganz so gut. Das Heiligung braucht auch der Pastor manchmal. Aber ihr merkt schon, es braucht diesen Gemeinschaftsaspekt. Es braucht dieses Miteinander. Und es braucht in unserem Leben Rituale, wo wir lernen, in Gemeinschaft zu bleiben, mit anderen Christen unser Leben zu teilen, mit anderen Christen uns zu vernetzen, zusammen zu bleiben, weil wir es ganz tief in unserer Seele brauchen. Jesus hat uns das vorgelebt. Was hat Jesus gemacht? Er ist 3 Jahre lang mit seinen Jüngern durch die Gegend gezogen, hat Leben geteilt, war Tag und Nacht mit ihnen zusammen. Sie konnten von ihm lernen, sie konnten von ihm abschauen, wie Christsein funktioniert. Ganz einfach. Viele von euch wissen, dass ich von den Royal Rangers komme, da aufgewachsen bin als Pfadfinder. Und die ganz große Stärke dieser Arbeit ist, dass wir viel, viel Zeit zusammen verbringen. Dass mich Menschen kennen bei den Rangers, wenn ich nach 8 Tagen aus so einem Biwak gekrochen komme und davon 5 Tage keine Dusche hatte, weil es einfach kein Wasser in der Gegend gab. Das ist eine Tiefe und eine Gemeinschaft und ein Prägen miteinander. Und wo Kinder und Jugendliche sehen, wie reagiere ich, wenn ich in Krisensituationen komme, wenn mein Komfortzone vielleicht schon mal längst vorbei ist, das hilft, dass sie an mir sehen, wie funktioniert Christsein auch in den harten Zeiten. Jesus hat es nicht bloß gemacht, dass er mit seinen Jüngern zusammen war, als er sie dann ausgesandt hat in Markus 6, Vers 7, rief er die 12 zu sich, dann sandte er sie jeweils zu zweit aus und gab ihnen Vollmacht über böse Geister. Selbst hier, Jesus ist klar, ich kann nicht einzelne Jünger ausschicken. Ich kann nicht einen Einzelnen in einzelne Dörfer schicken, sondern er schickt sie zu zweit los. Auch da hat er dieses Prinzip von gemeinsam sind wir stärker. Nicht allein ich und die Bibel, sondern die Menschen um mich herum, die prägen mein Leben und ich lasse mich prägen von ihnen. Ich merke das bei meinen Kindern gerade ganz extrem. Wir haben 3 Jungs, die alle so im pubertären, vorpubertären Alter sind. Und ich merke, dass wahrscheinlich weniger Erziehung dadurch stattfindet, dass ich mich vor sie hinhocke und erzähle, wie richtiges Leben funktioniert, sondern Erziehung findet dadurch statt, dass sie Zeit haben mit mir, dass ich mit ihnen Zeit verbringe. Ich merke, dass Beziehungen und Freundschaften immer wichtiger werden als vielleicht manchmal biblische Lehre. Dass mir es wichtiger ist, dass sie integriert sind hier in der Gemeinde, hier bei den Rangern, hier in der Jugend, in Hauskreisen. Dass das einen tieferen, prägenden Punkt hat für sie, dass sie gut über die Pubertät kommen, als nur hier immer wieder mal Wort Gottes zu hören und Lehre zu bekommen. Das ist auch gut. Aber es braucht auch diese Freundschaftsebene. Es braucht auch dieses Miteinander. Es braucht auch dieses im Austausch sein, voneinander lernen, voneinander wissen. In Sprüche 27 steht, Eisen wird durch Eisen geschärft und ein Mensch durch wahre Freundschaft. Hey, wenn du merkst, dein Christsein wird stumpf, einer der Punkte, an dem es liegen könnte, wäre, wo sind wahre Freunde um dich rum? Menschen, die in dein Leben reinsprechen dürfen, wo du nicht in der Oberflächlichkeit bleibst, wo nicht bloß, hey, und wie läuft's gerade bei dir und was ist so und wie geht's dir und wie viel Geld hast du jetzt verdient und was läuft so bei dir im Job und über wen können wir noch lästern oder so, sondern wo Gespräche in der Tiefe reingehen, wo jemand dich fragt, hey, wie geht's dir diese Woche? Wie hast du das und das empfunden? Wie geht's dir mit deinem Gebetsleben? Wie geht's dir damit, dass du Stille hältst? Wie geht's dir mit deiner Beziehung zum Wort Gottes? Ich würde mir wünschen, dass ich immer wieder erlebe, dass ich solche Freunde in meinem Leben habe, die mich schärfen, die mich dazu bringen, dass sie mir helfen, so einen Jesus-Lebensstil einzuüben. Ich habe es mal überschrieben mit Such dir Gefährten, die mit dir zusammengehen. Vergebt mir den kleinen Hinweis auf die Gefährten von Herr der Ringe. Es ist kein Einzelkämpferjob. Das habt ihr in den letzten Jahren schon öfters von mir gehört. Such dir Gefährten, such dir Menschen, die mit dir zusammen diesen Auftrag, den ihr habt, den wir haben als Gemeinde, den wir haben als Christen, diesem Auftrag gerecht zu werden. Und wir wollen jetzt ein bisschen in die Bibel reingucken und ich habe immer so ein bisschen versucht zu sagen, guck mal, das sagt die Bibel über die Gemeinschaft und das ist unsere gesellschaftliche Prägung, die da dagegen arbeitet. Also immer so ein bisschen Gegenpole gebildet. Ich weiß, das ist manchmal ein bisschen polemisch und unsere Gesellschaft ist nicht so schlecht, wie es manchmal dann dargestellt wird. Aber ich will einfach ein bisschen zeigen, was zerrt so an uns. Und der erste Punkt ist für mich, was ich gerade schon angesprochen habe, hey, tiefe Beziehungen gegen eine Gesellschaft, die in vielen Punkten oberflächlicher wird, wo Individualismus geprägt wird, erstmal nach mir zu gucken und nicht danach zu gucken, dass ich mit anderen Leuten in einer tiefen, engen Beziehung bin. Hebräer 10, 24 und 25. Und wir wollen uns umeinander kümmern und uns gegenseitig zur Liebe und zu guten Taten anspornen. Auch sollen wir unsere Gemeindeversammlung nicht verlassen, wie es manchen zur Gewohnheit geworden ist. Vielmehr sollen wir uns gegenseitig Mut machen und umso mehr, als ihr doch seht, dass der Tag nahe ist. Hier schwingt viel mit und ich habe euch die Worte, die ich highlighten will, noch ein bisschen dicker gemacht. Das ist kümmern. Ich verstehe unter kümmern was sehr, sehr Praktisches. Kümmern ist nicht bloß, ich denke an dich, sondern kümmern ist, ich bin da für dich. Wenn du umziehst, bin ich da und pack mit dir deine Kartons und helfe dir, deine Kartons zu schleppen. Wenn es dir schlecht geht, besuche ich dich. Wenn du jemand brauchst, der dein Essen kocht, dann koche ich dir ein Essen. Kümmern ist eine praktische Handlung. Da geht es nicht um eine Idee von Gemeinschaft, sondern da geht es um Anpacken. Ich will dich anspornen, motivieren, Mut machen, sind Worte, die da drin vorkommen. Und dieser Hebräerbrief Schreiber sagt uns hier, das sind gerade in Zeiten, die härter werden. Seht doch, dass der Tag nahe ist. In dem Wissen, dass es einen letzten Tag gibt, in dem die Zeiten härter werden, dass es gerade da ist, braucht eine Gemeinschaft, die zusammensteht, die sich hilft, die sich unterstützt, die sich gegenseitig Mut macht. Und bleib in dieser Gemeinschaft, verlass die Versammlungen nicht. Ein zweiter Punkt, was mir so auffällt, wenn es um Gemeinschaft geht, ist so dieser Punkt Dienen versus Unterhaltungskultur. Ich habe vorher schon drüber berichtet, dass mein Gefühl war, dass es während Corona so eine Zuschauermentalität gab. So, wo Menschen nicht Nachfolger waren, sondern mehr, ich empfange was und hocke auf dem Sofa und gucke einem Livestream zu, anstatt Dinge auch einzuüben. In Markus 9, 33, zu Hause angelangt, fragte Jesus seine Jünger, worüber habt ihr unterwegs gesprochen? Sie schwiegen, denn sie hatten auf dem Weg gestritten, wer von ihnen wohl der Größte sei. Da setzte sich Jesus, rief die 12 zu sich und sagte zu ihnen, wenn jemand der Erste sein will, soll er der Letzte von allen und der Diener aller sein. Hier ist eine andere gesellschaftliche Prägung, die Gemeinschaft unter uns Christen prägen soll. Da ist diese Haltung von Dienen, von Gemeinschaft, wo ich mich reingebe, wo ich nicht als erstes frage, was kriege ich da zurück, was bringt mir das, sondern wo ich erstmal investiere, wo ich erstmal mein Herz reinlege. Und ich finde es so wichtig, dass wir immer wieder mal merken, Gemeinschaft, gute christliche Gemeinschaft arbeitet gegen unser Ego. Die arbeitet gegen unsere Geltungssucht. Das gegen die Ellbogenmentalität. Ich muss mich gegen alle durchsetzen. Ich muss jetzt hier im Mittelpunkt stehen. Und Hauptsache, ich komme zum Zug mit meinen Wünschen und meinen Punkten, die ich brauche. Dienen ist nicht der Platz, wo dein größter Benefit ist, in erster Linie. Sondern dienen ist der Platz, wo du das Wohl des anderen in den Augen hast. Wo du guckst, was braucht mein Gegenüber? Wo kann ich ihm was geben, was mitgeben? Wo kann ich mich einbringen? Ich will dir einfach Mut machen, wenn es um Gemeinschaft geht, dass du dir so einen Platz suchst. Einen Platz suchst, wo du denkst, nicht, das ist der Punkt, wo ich mich am wohlsten fühle, wo meine höchste Kompetenz mich, ja, wo ich mich irgendwie profilieren kann, mein höchstes Ding einbringen kann, sondern dass du dir wirklich einen Platz suchst, wo du denkst, wo kann ich anderen Menschen dienen, ob es gesehen wird oder nicht. Und die heutige Glücksforschung sagt uns, das ist der Moment, wo wir mit am glücklichsten werden können, wenn wir andere Leute glücklich machen. Du findest dein Glück nicht da drin, indem du alles ansammelst, was du gern als Wünsche hättest. Wenn all deine Wünsche erfüllt sind, hast du noch größere Wünsche. Das ist doch die Realität. Das Auto, das du dir wünschst, wenn du das hast, hat plötzlich dein Nachbar noch ein cooleres Auto und du willst das haben. So funktioniert es nicht. Aber was mich echt glücklich macht, ist zu sehen, wenn meine Kinder, meine Frau glücklich werden, wenn meine Gemeinde, wenn Menschen um mich herum Glück empfinden, weil ich ihnen geholfen habe. Das ist die höchste Form, wie ich Glück in meinem Leben empfinden kann. Und ich will dich einladen, dass du Dienen zu einem Lebensstil machst. Dienen, wo ich das Wohl des anderen erstmal in den Augen habe. Ein dritter Punkt, wo christliche Gemeinschaft anders ist, habe ich überschrieben mit Heiligkeit statt Oberflächlichkeit. Jakobus 5, Vers 16. Darum sollt ihr einander eure Sünden bekennen und füreinander beten, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Menschen, der nach dem Willen Gottes lebt, hat große Kraft und bewirkt viel. Unsere Welt ist immer wieder durch sein Tempo, durch das, was so abläuft, zu einer sehr oberflächlichen Welt geworden. Wir haben keine Zeit für Tiefe. Wir brauchen schnelle Ergebnisse. Wir gucken eher auf die Oberfläche, als in eine Beziehung zu investieren, die lange und langwährend ist. Die Außenwahrnehmung von mir wird immer wichtiger. Wie präsentiere ich mich? Und dabei geht meine Seele vor die Hunde dazwischen. In Gemeinde darf das anders sein. In christlicher Gemeinschaft darf das anders sein, dass ich Freunde habe, wo ich mich echt öffnen kann. Ich möchte Mut machen. Ich weiß, dass es nicht mehr so modern ist. Als ich in den 90er Jahren in eine Freikirche kam, da stand auf dem Anmeldezettel, hast du einen Seelsorger, mit dem du dein Leben bereinigt hast? Kreuzchen. Das machen wir heute nicht mehr, weil ich glaube, dass es nicht das Ziel ist, dass wir so Druck aufbauen. Aber hey, mach's doch freiwillig. Such dir einen Menschen, such dir ein Vorbild, such dir einen Gefährten, mit dem du dein Leben teilen kannst. Frau zu Frau, Mann zu Mann. Bloß als kleiner Hinweis, es könnte sonst schief gehen und ist schon in vielen Sachen schief gegangen. Such dir jemand, mit dem du unterwegs sein kannst. Such dir jemand, wo wirklich diese Kraft von ich bekenne meine Sünden, wo du merkst, dass das einen Unterschied hat. Wir bieten bei uns in der Gemeinde ab Januar den Keys to Freedom Kurs an. Den Kurs, der darauf abzielt, dass man seine eigenen Neigungen und Prägungen, die schlecht sind, aus seinem Leben auch rausbekommt. Dass man miteinander guckt, wo sind da Dinge in mir, die ungesund sind, wo ich nicht frei bin, wo ich gebunden bin an Dinge. Hey, lass es eine Chance sein, Dinge aufzuräumen in deinem Leben. Ich bete seit ein paar Jahren jeden Mittwoch mit zwei Pastorenkollegen. Und aus einem kollegialen Dienstaustausch, wo wir uns erzählt haben, wie so unsere Gemeinde läuft, wie die Woche war und wir füreinander beten, ist immer mehr eine tiefe Freundschaft geworden. Mittlerweile erzählen wir uns, was in unseren Ehen schief läuft. Erzählen wir uns, wo wir uns unseren Kindern gegenüber als Ehemänner schlecht verhalten haben. Wir erzählen uns von den Schwächen. Wir hatten letzte Woche eine Situation, wo einer von uns wirklich heulend da im Gebet saß, weil er gesagt hat, hey, mir ist das so peinlich, euch zu erzählen, dass ich an so einer Stelle schon wieder versagt habe. Aber hey, was für eine Kraft hat es, wenn dann zwei andere für dich beten, dir sagen, dir Vergebung zusprechen im Namen Jesu. Wenn sie für dich da sind und dir unter der Woche fragen, hey, hat's die Woche besser geklappt? Die da sind und nachfragen, die, wo du weißt, das sind nur positive, Dinge über dich da. Du hast dich nicht geöffnet und Leute nutzen es jetzt gegen dich aus, sondern sind nur Leute, die mitleiden, die ein Herz reinlegen, damit es dir besser geht und du dein Leben besser gestalten kannst. Ich wünsche dir, dass du auch solche Freunde in deinem Leben hast. Aber das passiert nicht von allein. Da kannst du nicht hingehen und sagen, wenn mal irgendwann eine Freundschaft um mich rum ein bisschen tiefer wird, dann kann ich mir vielleicht auch vorstellen, dass das passiert. Nee, sowas muss ganz intentional passieren. Du musst auf Leute zugehen und sagen, ich wünsche mir mit dir eine tiefe Freundschaft. Ich wünsche mit dir eine Beziehung, wo ich meine Sünden am Ende bekennen kann, wo was aufgebaut wird und wir probieren, ob das miteinander funktioniert. Das kommt nicht aus dem Nichts. Das kommt nicht aus dem, das muss ich halt entwickeln. Sondern das musst du angehen und das musst du suchen, sonst hast du es nicht. Vierter Punkt. Der gehört ein bisschen da dazu, aber in christlicher Gemeinschaft, wir dürfen auch in das Leben von uns gegenseitig reinsprechen, wenn wir uns gegenseitig dazu die Erlaubnis geben. Und ich höre in letzter Zeit immer wieder, ach, wir haben doch kein Recht, in das Leben von dem und dem reinzusprechen. Und irgendwie scheint es was zu sein, was in unserer Gesellschaft immer mehr kommt, dass viele Sachen so zur Privatsphäre werden. Ja, wie du dein Leben lebst, das musst ja du wissen. Und jeder hat das Recht, sein Leben selber zu gestalten. Jeder hat irgendwie auch seine eigene Wahrheit. Jeder darf sein eigenes Ding machen, wie ich meine Identität, meinen Lifestyle definiere. Und wir anderen haben ja kein Recht, das zu bewerten. So dieses, also ich habe da ein paar Jugendliche zu Hause, die reden da immer vom Judgen. Hey, judge das mal nicht so. Also richte nicht so über die Person. Und das ist schon was in unserer Gesellschaft ganz groß ist. Jeder hat seine eigene Wahrheit, jeder darf selber entscheiden, jeder darf selber sein Leben so gestalten, wie er will. Und da steckt in einem gewissen Maß eine Wahrheit drin. Ich habe auch nicht das Recht, zu dir zu gehen und einfach dir irgendwas um die Ohren zu hauen. Das bringt dir auch nichts. Aber hey, ich selber darf entscheiden, wen lasse ich in mein Leben reinsprechen. Und darf es Christen an meiner Seite geben, die überhaupt in mein Leben und meinen Lebensstil reinsprechen dürfen. Es ist ungesund, dieser Lebensstil von Individualismus, wo ich keine Menschen habe, die mir irgendwas sagen dürfen, weil ich zu stolz bin, auch von irgendjemandem was anzunehmen. Das ist kein guter Lebensstil. Das macht dich nicht zu einem Nachfolger von Jesus. Und dazu gibt's Philipper 2, Vers 1. Ist nun bei euch Ermahnung in Christus, ist Trost der Liebe, ist Gemeinschaft des Geistes, ist herzliche Liebe und Barmherzigkeit. Hey, es gibt diesen Punkt von Ermahnung. Und ich bin über diesen Punkt immer gestolpert, weil ich Leute getroffen habe in meiner alten Gemeinde, die mir gesagt haben, ich habe die Begabung der Ermahnung. Also ich bin derjenige, der dir sagt, was bei dir falsch ist. Und irgendwie, ich hatte da immer im Hinterkopf so eine Geschichte von Jesus mit dem Balken und dem Splitter. Und habe mir immer gedacht, irgendwie stimmt das nicht. Und ich habe die gleiche Stelle mal in der Elberfelder nachgeschlagen. Da steht, wenn es nun irgendeine Ermunterung in Christus gibt. Ich dachte, hä? Ist das die gleiche Bibelstelle? Ist da irgendwas verschoben von den Versen oder so? Aber es ist genau die gleiche Bibelstelle. Und deshalb will ich mit euch über Ermahnung reden. Ein kleiner Exkurs. Ich habe das Wort im griechischen Urtext nachgeschaut und im Neuen Testament kommt 51 Mal dieses Wort ermahnen vor. Und 41 Mal davon heißt es Parakaleo oder Paraklesis. Und diese Worte haben eine Bedeutung von, nächste Folie, bitten, einladen, rufen, trösten, ermuntern, drängen. Das heißt Ermahnung, das was Luther alles mit Ermahnen zusammenfasst und wir im Deutschen denken, ja, ich habe das Recht, dir zu sagen, wie es ist, so bedeutet was ganz anderes. Hey, ich möchte dich einladen, ich würde dich bitten. Selbst bei den 6 Mal, wo dieses Wort übersetzt wird oder im griechischen Kontext heißt zurechtweisen, gibt es diese eine Stelle in Apostelgeschichte 20, wo Paulus sagt, hey, unter Tränen will ich euch doch ermahnen. Selbst das zeigt eine andere Herzenshaltung auf, nicht von ich sag dir jetzt, wie es ist, sondern ich bitte dich, hey, als mein Bruder, ich bitte dich, kehr um. Ich möchte dich einladen zu einem anderen Lebensstil. Ich möchte dich einladen, dass du dein Leben verändern lässt, dass du gesund wirst an der Stelle. Trösten, ich rufe dich zu einem anderen Lebensstil, ich ermuntere dich dazu. Aber hey, das ist eine Aufgabe von christlicher Gemeinschaft, dass wir uns gegenseitig ermuntern, dass wir uns gegenseitig einladen, dass wir uns rufen. Dass wenn wir miteinander zusammen leben, teilen, mit Jesus zusammen auf dem Weg sind, dass wir uns immer wieder gegenseitig auch umeinander kümmern, dass es mir halt nicht egal ist, wenn mein Bruder links abbiegt und plötzlich die Gottesdienste verlässt, sondern ich rufe den an und frage ihn, hey, möchtest du doch nicht wieder? Willst du nicht wieder dabei sein? Hey, wie geht's dir denn gerade mit Bibellesen? Und wenn es nicht funktioniert, hey, kann ich dir helfen? Kann ich dich einladen? Kann ich dich ermuntern? Wir haben einen Auftrag, in das Leben voneinander reinzusprechen. Und natürlich machen wir es nur da, wo wir auch ein Recht bekommen von dem anderen. Aber hey, das gehört dazu, dass du und ich anfangen, aus unserer Privatsphäre einen Schritt rauszugehen und Menschen an uns ranzulassen. Das passiert, wenn du dich unter der Woche in einer Kleingruppe triffst, wenn du anfängst, mit Leuten einen gemeinsamen Dienst anzufangen, wenn du anfängst, dich mit Leuten zu treffen und auszutauschen, dann kommst du an diese Punkte, wo Menschen über die Beziehung ein Recht bekommen, dich zu ermahnen, und zwar auf die Tour, nicht auf die Knüppeltour. Fünfter Punkt. Wenn wir an Gemeinschaft denken, Miriam hat vorher den Spruch gebracht, unsere Geschwister können wir uns nicht aussuchen. Und das stimmt. Und an dem Punkt bin ich auch manchmal, dass ich mir denke, hey, warum schickt mir Gott so viele schwierige Menschen um mich? Und den Gedanken habe ich immer so lang, bis Gott mir zeigt, wie schwierig ich denn bin. Dann geht's wieder ein bisschen. Ich denke mir, danke Herr, dass du es auch mit mir Gnade hast. Aber ich möchte euch diese Stelle von vorher weiter vorlesen. Was hat Jesus gemacht, als die Jünger gestritten haben, wer der Größte ist? Jesus nahm ein Kind, stellte es in ihre Mitte, schloss es in seine Arme und sagte, wer solch ein Kind um meinetwillen aufnimmt, der nimmt mich auf. Er zeigt nochmal auf, was es bedeutet, in Gemeinschaft zu sein. Er zeigt auf, wie Gemeinschaft funktioniert, dass Gemeinschaft nicht nur mit den Leuten ist, die wir cool finden, die unsere Kumpels und Freunde sind, sondern er scheint ein Herz zu haben für Menschen, die in dieser Gesellschaft damals keinen Raum hatten. Er nimmt Kinder in die Mitte. Im Psalm 146, Vers 7 und 9, 7 bis 9, da zeigt Gott auf, wo sein Herz ist. Um es auf Neudeutsch zu sagen, Gottes Weak Spot, wo sein Herz schwach wird für Menschen. Er verhilft den Unterdrückten zum Recht. Er gibt den Hungernden zu essen. Der Herr macht die Gefangenen frei. Der Herr macht die Blinden sehend. Der Herr richtet die Niedergeschlagenen auf. Der Herr liebt die Gerechten. Der Herr beschützt die Fremden. Er unterstützt Witwen und Waisen, aber die Frevler führt er in die Irre. Gottes Herz schlägt für Ausgestoßene unserer Gesellschaft, für Menschen, die am Rande stehen, für Geflüchtete, für Witwen, für Waisenkinder. Dieser Vers ist einer der Punkte, warum wir zum Beispiel Kinder bei uns aufnehmen. Weil wir wissen, dass es Gottes Herz ist, dass Kindern eine Familie geboten wird. Er setzt Gefangene frei, er gibt Hungernden zu essen. Gott scheint nicht nur die Gutbürgerlichen im Blick zu haben. Und wenn wir uns Jesus angucken, was er gemacht hat, er hat sich mit Prostituierten an den Tisch gehockt, mit den Steuereintreibern. In seiner Jüngerrunde saßen Revolutionäre, da saßen Leute drin, die wird man heute als Terroristen bezeichnen, weil sie mit Messerstechereien versucht haben, die Römer aus dem Land zu kriegen. Mit diesen Leuten hat sich Jesus umgeben. Und nicht, dass sie ihn prägen durften, sondern dass er ihnen was mitgeben konnte. Wenn wir über Gemeinschaft reden, dann müssen wir auch darüber reden, dass das nicht bloß was Schönes und Angenehmes ist und dass es nicht bloß die Menschen sind, die uns liegen. Kleingruppe hier in der Skala kann nicht nur sein, ich treffe mich mit den Leuten, auf die ich am meisten Bock habe, weil es alles meine Kumpels sind, sondern wir wollen eine Gemeinschaft sein, die offen ist für Menschen, denen es nicht gut geht, die am Rand unserer Gesellschaft stehen. Dann treffen wir Gottes Herz. Dann sind wir mit Gottes Herz in Einklang. In dem Moment, wenn wir uns um diese Menschen kümmern, wenn die nicht unten runterfallen in unserer Gemeinschaft, sondern wenn denen ein Zuhause geboten wird, wenn denen Liebe entgegengebracht wird. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Tipi und ich hatten diese Woche eine krasse Begegnung. Wir haben so ein Meeting, wo wir miteinander reden, wie die Woche so lief, sind hier durch die Remsstraße gelaufen und vor uns kippt ein Mann um in die Büsche. Und wir haben den geholfen aufzustehen und merken, der ist besoffen, der kann nicht mehr gerade auslaufen. Er hat uns dann erzählt, dass er obdachlos ist. Er hat uns erzählt, dass er eine Frau hat, die hier im Wohngebiet wohnt, aber die ihn wahrscheinlich nicht reinlässt. Und wir haben den begleitet, haben ihn gefragt, ob wir für ihn beten dürfen. Und ich habe nochmal so gemerkt, in was für einer Bubble ich lebe. Da gibt's Menschen um mich rum, die haben viel, viel mehr Probleme. Die brauchen Jesus noch viel dringender. Die brauchen, dass Menschen da sind, die ihnen Liebe schenken. Eine Gemeinschaft, die offen ist und die nicht die Türen verschließt, wenn Leute stinken, wenn Leute schlecht erzogen sind, wenn Leute nicht so sind, wie wir uns das wünschen. Und das ist gut und wichtig, wenn wir als Gemeinde hier unsere Türen öffnen. Aber der Goldstandard wäre, wenn du dein Haus für sie öffnest. Wenn du solche Menschen an dich ranlässt. Wenn solche Leute irgendwie in Kontakt kommen dürfen mit dir. Die Ausgestoßenen, die, die keine Rechte haben, die, die nirgendwo anerkannt sind. Vielleicht darf Gott da in unsere Herzen sprechen Vielleicht darf Gott dein Herz da berühren und darf ein bisschen von diesem Feuer, das er für diese Menschen hat, in dein Herz überschwappen. Ich möchte dich einladen, dass du dein Herz weit machst und da öffnest. Ich möchte nochmal zusammenfassen und dann werden wir gleich zusammen ins Abendmahl gehen. Ich glaube, wir brauchen tiefe Freundschaften mit anderen Christen. Such dir jemanden, der mit dir betet. Such dir einen Seelsorger. Such dir einen Leiter und ein Vorbild, dem du dich öffnen kannst, der auch in dein Leben reinsprechen darf. Diene anderen Menschen. Sei nicht derjenige, der immer danach fragt, was für ein Benefit du davon haben kannst, sondern gewöhn dir einen Lebensstil von Dienen in Gemeinschaft an, wo du Dinge tust, die dir nicht liegen, auf die du erstmal keinen Bock hast, aber wo du sagst, ich opfer das dafür, dass es anderen Menschen besser geht. Und als letztes, vielleicht darf Gott dein Herz berühren für diese Ausgestoßenen in unserer Gesellschaft. Vielleicht darf dein Herz berühren für Menschen, denen es nicht so gut geht wie uns. Lass uns zusammen aufstehen. Ich bitte die Leute, die gleich das Abendmahl austeilen an diesen vier Tischen, dass ihr schon an eure Tische kommt. Wir wollen gleich ins Abendmahl gehen. Abendmahl ist der Punkt, wo wir Gott begegnen dürfen, wo wir uns daran erinnern dürfen, was er für uns getan hat, was er für uns geopfert hat. Und vielleicht kannst du jetzt diese Predigt einfach nochmal für dich reflektieren. Vielleicht können wir die letzte Folie nochmal zeigen und ihr könnt nochmal ein bisschen drüber nachdenken, wo, an welcher Stelle will Gott heute mit mir gehen? Wo will er eine Entscheidung mit mir treffen? Wo könnte für mich so ein nächster Punkt sein, wie ich das umsetzen kann? Und ich möchte dich einladen, dass wir jetzt einfach noch kurz die Augen schließen und Gott diese Punkte bringen und sagen, Herr, sprich du in mein Leben. Wo brauche ich noch mehr von dieser guten christlichen Gemeinschaft, die mich prägt und die andere Menschen prägt und die unsere Welt verändern kann? Jesus, wir laden dich ein, dass du uns an die Hand nimmst und dass du auch in diesem Punkt Rituale mit uns schaffst in unserem Leben, die uns gut tun, die uns zu einem gesunden Lebensstil führen mit dir zusammen, die uns auch in den Lebensstil führen, wo wir als deine Nachfolger auf deinen Spuren wandeln. Herr, ich bete, dass wir auch was Gemeinschaft angeht, uns Rituale schaffen in unserem Leben, die uns heilen, wo wir innerlich gesund werden, wo unsere Seele zur Ruhe kommt, auch in Gemeinschaft und im Miteinander. Wo Menschen um uns herum so nah zu uns sind, dass wir merken, da gibt es auch neben der Beziehung zu dir eine Beziehung, die uns stützt, nämlich unsere Mitchristen um uns herum. Und Herr, wir beten darum, dass wir eine Gemeinschaft sind, die inklusiv ist, die andere Menschen mit einbindet, die nicht Leute ausgrenzt und nach außen schickt, sondern die Leute, die immer eine offene Tür hat und dass da immer noch eine Möglichkeit ist, zu connecten und sich einbinden zu lassen in Gemeinschaft. Darum bitten wir dich in deinem Namen. Amen.